Ja, Reihe um heilige Orte in Galiläa. Keineswegs ein erschöpfender Überblick, aber man sollte versuchen, einige zentrale Orte zu nehmen und gerade auch in Ecken, wo jüdische, christliche und/oder muslimische Traditionen zusammenkommen. Entschuldige mich auch, dass diesmal das Textblatt wirklich in allerletzter Minute gekommen ist. Das Ende der jüdischen Feiertage letzte Woche war dann doch etwas zu intensiv, als dass ich das noch früher hätte schaffen können. Nächste Woche hoffe ich dann allerspätestens jeweils am Sonntagabend oder Montagmorgen. Ja, heute geht es um zwei Städtepaare, Nazareth und Kapernaum, die natürlich aus dem Neuen Testament bekannt sind und die man wohl als die wesentlichen Ortschaften, abgesehen von Jerusalem, bezeichnen kann, in denen vom Wirken Jesu oder vom Aufenthalt Jesu berichtet wird. Und daneben zwei Orte, die, wenn Sie hier schon mal im Land waren, Sie möglicherweise ja kennen, ansonsten sind sie weniger christlicherseits bekannt, Sepphoris und Tiberias. Beide Orte werden nicht im Neuen Testament erwähnt, obwohl sie nahe, eben Sepphoris nahe an Nazareth und Tiberias nahe an Kapernaum liegt. Was eben auch nochmal die Frage ist, warum nie erwähnt wird, dass Jesus dort war. Nur der See Genezareth wird gelegentlich mal im Johannesevangelium auch der See von Tiberias genannt, aber die Stadt selber wird nicht erwähnt. Ich versuche gerade mal, ob ich erstmal schon eine Karte einschalten kann. Scheint zu funktionieren. Ja. Ja, hier die Karte zeigt die Umgebung von Galiläa und seine Umgebung. Und wir haben hier im Norden den Sea of Galilee, wie er auf Englisch oft genannt wird, im Deutschen normalerweise der See Genezareth, und haben hier eben am Nordwestufer Kapernaum zusammen mit Bethsaida, das heißt die Heimat von Petrus und seinem Bruder Andreas gilt, und eben etwas weiter südlich, in der Mitte des Westufers Tiberias, und in der Mitte von Galiläa liegen Nazareth und Sepphoris. Das ist also wirklich eigentlich jeweils zwei nah beieinander liegende Städte, von denen die eine für die Entwicklung des Christentums und die andere für die Entwicklung des Judentums wichtig ist. Ja, bleiben wir zunächst mal mit der Präsentation. So. Und zwar möchte ich zunächst einiges dazu sagen, wie es im ersten Jahrhundert in diesen Städten aussieht. Und dann noch, was Sepphoris und Tiberias angeht, im dritten und vierten Jahrhundert. Und dann habe ich bei der Vorbereitung gemerkt, dass wir heute damit nicht fertig werden. Von daher die byzantinische Zeit, die gerade wegen der Synagogen in Kapernaum und Sepphoris nochmal spannend ist, habe ich dann in die nächste Einheit rübergenommen. Und ich werde dann sehen, ob ich das gemeinsam mit den Traditionen vom See Genezareth mache oder die rübernehme, damit wir auf jeden Fall für diese Dinge noch genug Zeit haben. Also Nazareth und Kapernaum sind die beiden Orte, die im Neuen Testament erwähnt werden. Es sind beides Orte, die nie in der hebräischen Bibel erwähnt werden. Und das im Gegensatz zu Bethlehem, wo man sagen kann, Jesus musste in Bethlehem geboren werden, denn der Messias muss nach der hebräischen Bibel in Bethlehem geboren werden. Solche Aussagen können wir über Nazareth oder Kapernaum nicht machen, weil sie eben bis dahin überhaupt keine Rolle gespielt haben. Was, wenn man die Realitätenfrage stellt, annehmen lässt, dass Jesus nun wirklich in Nazareth aufgewachsen ist und wirklich in Kapernaum gewirkt hat, denn es gibt ansonsten keinen Grund, dass man diese Orte hätte nennen sollen. Wie eng Jesus mit Nazareth verbunden ist, da gibt es leichte Unterschiede zwischen den Evangelien. Markus, der ja gar keine Kindheitsgeschichte hat, und eigentlich sofort mit dem Wirken Jesu, mit der Taufe im Jordan, der ja viel südlicher liegt, beginnt, sagt eigentlich nur, dass Jesus aus Nazareth kam, damit es nicht gesagt, wo er geboren ist, aber das ist sozusagen sein Herkunftsort. Und ähnlich ist es auch im Johannesevangelium, wo nach der Taufe Jesu die Leute die Frage auch stellen, wo er herkommt, und dann auch die etwas bekannte Frage Nathanaels, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Das vielleicht nach einem nicht so guten Ansehen, warum auch immer, dieses Ortes klingt. Das kam noch mal hoch im Jahr 1987, als der erste Palästinenser zum lateinischen Patriarchen von Jerusalem ernannt wurde, nämlich Michel Zerbach, der in Nazareth geboren ist. Und da hat man das auch natürlich humorvoll ein bisschen auf ihn angewandt, der sich aber als ein durchaus, glaube ich, wenn ich so aus der Perspektive der Gemeindemitglieder der sehe, sich als ein durchaus segensreicher Patriarch von Jerusalem erwiesen hat. Den größten Raum nimmt Nazareth im Lukasevangelium ein, wo nämlich die Verkündigung der Geburt Jesu an Maria ausdrücklich in Nazareth verortet wird und damit auch in einem gewissen Gegensatz zu der Verkündigung der Geburt Johannes des Täufers an Zacharias im Tempel in Jerusalem steht. Und es wird dann auch beschrieben, wo es Lukas ja sehr wichtig ist, eben auch zu zeigen, dass die Familie die Gebote, die mit Geburt verbunden sind, einhält. Er wird eben ja auch beschrieben, dass Maria mit Josef und dem neugeborenen Jesus in den Tempel geht, um die für die Gebärenden vorgeschriebenen Opfer darzubringen. Das heißt dann, dass sie von dort nach Nazareth zurückkehren. Und auch nochmal im Abschluss der Kindheitsgeschichte des Lukas, als bei der Wallfahrt nach Jerusalem Jesus, Josef und Maria verloren geht, im Tempel geblieben ist, um dort zu lehren. Und danach heißt es eben dann auch, dass er mit ihnen nach Nazareth zurückkehrte und ihnen gehorsam war. Also das ist die ausführlichste Erwähnung von Nazareth. Und demgegenüber ist es überraschend, dass Matthäus eigentlich gar nicht darauf eingeht, ob vor der Geburt Jesu Josef und Maria in Nazareth gelebt haben. Die Geschichte von Schwangerwerden Marias, von der Geburt, vor der Geburt, wird nirgendwo verortet. Und erst als nach der Verfolgung durch Herodes, der ja die Kinder in der Umgebung von Bethlehem zum Opfer fallen, Josef mit Maria und Jesus aus Ägypten zurückkommt, heißt es dann bei Matthäus, dass er sich Nazareth als Wohnort wählt. Und zwar, das ist jetzt schon nach dem Tod des Herodes, heißt es eben, dass er hörte, dass der eine der Herodes-Söhne Archelaus König in Judäa geworden war und er offensichtlich dessen Herrschaft fürchtete und von daher nach Nazareth gegangen ist. Das unter der Herrschaft, sehen wir nachher noch in Sepphoris, des anderen Herodes-Sohnes Herodes Antipas stand. Dann haben die drei synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, auch gemeinsam, dass sie berichten, dass Jesus in Nazareth abgelehnt wird, seine Botschaft nicht gehört wird, und es auch heißt, dass er dort kaum Wunder tun kann, und auch die Aussage kommt, dass ein Prophet in seiner Heimat nie anerkannt ist. Lukas weitet die Geschichte noch etwas aus, indem er eine Szene in der Synagoge von Nazareth berichtet, wo Jesus die Prophetenrolle gereicht wird und er das Kommen des Juweljahres, das in Jesaja 61 als die Erlösung angekündigt wird, vorträgt und das dann auf sich bezieht und das eben auch den Streit über Jesus auslöst. Und es liegt vermutlich auch an der Ablehnung durch die Bewohner in Nazareth, dass wir, nachdem dann Jesus einmal in Kapernaum seinen Hauptwohnsitz hat, Nazareth eigentlich nicht mehr vorkommt. Und es wird noch nicht mehr berichtet nach diesem einen Streit, dass er nochmal in Nazareth war. Demgegenüber ist Kapernaum dann, wenn man überhaupt von einem Wohnsitz Jesu, der ja auch dauernd in Galiläa gewandert ist, sprechen will, aber wohl doch der Ort ist, wo er sich am meisten aufgehalten hat. Und ich habe ihn einfach mal so in der Tabelle zusammengestellt, wie die einzelnen Evangelien die Heilungstaten und die Reden Jesu in Kapernaum berichten. Und von daher nehmen also die Geschehnisse in Kapernaum in den ersten Teilen der Evangelien, bevor Jesus den Weg nach Jerusalem antritt, also einen ganz großen Raum. Der einzige Evangelist, der zumindest andeutet, welche theologische Bedeutung im Wirken Jesu gerade am Galiläischen Meer hat, ist Matthäus, der eben im vierten Kapitel schreibt, als Jesus hörte, dass Johannes ausgeliefert worden war, kehrte er nach Galiläa zurück. Er verließ Nazareth, um in Kapernaum zu wohnen, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Denn es sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist. Das Land Sebulon und das Land Naphtali, die Straße am Meer, das Gebiet jenseits des Jordan, das heidnische Galiläa. Das Volk, das im Dunkel saß, hat ein helles Licht gesehen. Denen, die im Schattenreich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen. Also da kann man sehen, dass Matthäus die Region um den See Genezareth, das Land Sebulon und das Land Naphtali als das heidnische Galiläa bezeichnet und damit darauf hinweist, dass die Botschaft Jesu auch auf die Heiden geht. Und das ist ja auch eines der Charakteristika des Matthäus-Evangeliums, gerade diese Öffnung an die Heiden zu betonen, so wie das Evangelium ja auch mit dem Auftrag an die Jünger in alle Welt zu gehen und das Evangelium zu verkünden endet. Aber genau das ist eine der Fragen, die in der historisch-archäologischen Forschung heute nicht mehr so gesehen werden kann, greife ich jetzt schon mal ein Stück vor. Und wenn wir jetzt also diese Berichte aus den Evangelien gesehen haben, stellt sich jetzt auch mal die Frage, was können wir eigentlich historisch, archäologisch über Nazareth, über Kapernaum, über Galiläa überhaupt zur Zeit Jesu sagen? Und da ist auch nochmal wichtig, den Unterschied zu sehen, wie Christen das betrachten und wie Juden das betrachten. Ich habe einen Auszug aus einem Artikel von Zeev Weiss, israelischer Archäologe, der sich auf diese Epoche spezialisiert, genommen. Und der Artikel ist eben überschrieben: Galiläa im ersten Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung, die Besiedlung in der Zeit des Josephus angesichts der archäologischen Befunde. Ja, das heißt, hier geht es nicht um Galiläa zur Zeit Jesu, sondern eher allgemein gesagt um Galiläa im ersten Jahrhundert. Und statt mit Jesus wird es mit Josephus Flavius verbunden. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass der Artikel hier eben erschienen ist in der hebräischen Übersetzung eines der Werke des Josephus, nämlich eigentlich seiner Autobiografie, das Leben des Josephus, sondern dass das eigentlich der Grund ist, warum sich Juden für das erste Jahrhundert interessieren, weniger wegen des Wirkens Jesu, auch wenn es da inzwischen jüdische Forscher gibt, die sich auch mit Jesus befasst haben, aber das wirklich für die Entwicklung des Judentums wichtige Ereignis des ersten Jahrhunderts ist natürlich der Aufstand der Juden gegen die Römer im Jahre von 66 bis 70, mit der Zerstörung von Jerusalem, was dann natürlich auch eine Neuorganisation des Judentums ohne Tempel erforderte. Und von daher ist es eben wichtig zu sehen, wie hat es ausgesehen noch kurz vor der Zerstörung, wie waren die Vorbereitungen für den Aufstand. Das heißt, wir haben da einen Unterschied von etwa 30 Jahren. Also wenn man das Wirken Jesu so zwischen dem Jahr 30 und 33 rechnet, den Beginn des Aufstandes im Jahre 66, sind das also knapp gut 30 Jahre. Von daher können wir sicher sagen, was jetzt hier in diesem Artikel über die Orte im ersten Jahrhundert genannt wird, wird wahrscheinlich die 30 Jahre vorher noch genauso gestimmt haben, wie es kurz vor dem Ausbruch der Rebellion gestimmt hat. Der Bruch kommt erst danach, da der Aufstand ja auch in Galiläa begonnen hat und natürlich auch dort viel zerstört worden ist. Und Josephus, der ja eben auch eigentlich die wichtige Geschichte des Aufstands geschrieben hat, ist in Galiläa vielleicht auch nochmal direkterer Augenzeuge, weil er ja ursprünglich auch einer der Anführer der Rebellion in Galiläa war. Und erst im letzten Moment in Jotfat, etwas westlich von Nazareth, zu den Römern übergelaufen ist, was ihn eben auch zu einer sehr schillernden, schwierigen Gestalt macht. Und natürlich auch die Frage erweckt, wie weit kann man seinen Schilderungen trauen? Und das ist auch gerade in seiner Autobiografie, wo er eben sein Wirken in Tiberias vor und bei Beginn des Aufstandes beschreibt. Also das ist der Hintergrund, warum eben aus jüdischer Perspektive Galiläa im ersten Jahrhundert hauptsächlich mit dem jüdischen Aufstand und mit Josephus verbunden ist. Aber es ermöglicht uns eben auch von den archäologischen Befunden her einiges über die Orte, die mit Jesus verbunden sind, zu lernen und eben auch gleichzeitig zu sehen, dass es eben neben den im Neuen Testament erwähnten Orten auch noch andere Orte in Galiläa gab, die in ihrer Größe, wirtschaftlichen Bedeutung wahrscheinlich wichtiger waren als Nazareth und Kapernaum. Ja, sehen wir uns mal an, was Sev Weiss dazu sagt. Die meisten Orte, die Josephus erwähnt und die durch archäologischen Befund bekannt sind, haben dörflichen, lokalen Charakter, der die Lebensweise in der Gegend widerspiegelt. Diese dörflichen Ansiedlungen wurden auf gebirgigem Gelände errichtet, entsprechend der galiläischen Topographie, manchmal nahe an einem Gipfel oder an den Abhängen der Berge. An den niedrigen Stellen, in den Tälern und entlang der Ufer des See Genezareth breiteten die Ansiedlungen sich auf ebenem Gelände aus, in einer Gegend, wo es fruchtbare Erde gab und manchmal auch nahe an einer natürlichen Wasserquelle. Josephus bezeugt zwar im jüdischen Krieg 343, ohne den Namen zu nennen, dass das kleinste der Dörfer Galiläas mindestens 15.000 Einwohner hatte. Demgegenüber sagte über Jaffia, eine bis heute existierende Stadt neben Nazareth, dass dies das größte Dorf in Galiläa ist, ein mit Mauern stark befestigter Ort, überfüllt mit vielen Einwohnern. Aber er sagt nicht, wie viele Einwohner es dort zu seiner Zeit gab. Auch wenn man den demografischen Angaben über Galiläa, die Josephus bringt, nicht zu viel Bedeutung zumessen darf, ist es doch klar, dass die dörflichen Ansiedlungen im Gebiet Galiläas sich voneinander unterscheiden, so wie es sich aus dem archäologischen Befund ergibt und auch aus seinen Worten. Einige Dörfer Galiläas, zum Beispiel Jaffia, dehnten sich über ein weites Gelände aus und hatten einige tausend Einwohner. Andere waren kleiner an Gebiet und Bevölkerung, zum Beispiel das benachbarte Nazareth, und hatten nur einige hundert Einwohner. Bis heute wurden in Galiläa keine landwirtschaftlichen Höfe aus der Zeit des Zweiten Tempels entdeckt, sodass es in jedem Dorf, wie klein es auch war, mehrere Wohnhäuser einzelner Familien gab. Landbesitz, wirtschaftliches Vermögen und lokale Initiativen beeinflussten langfristig sicher auch die Größe einer Ansiedlung und ihrer Bevölkerung. Auch wenn man hinsichtlich der Bauweise, der Wirtschaft und sogar der kulturellen Orientierung vielleicht einen gewissen Unterschied zwischen den großen Ansiedlungen, den Kleinstädten und den kleinen Dörfern feststellen kann, so weisen die archäologischen Befunde, die im Folgenden dargelegt werden, abgesehen von Einzelfällen, doch auf eine materielle Übereinstimmung zwischen diesen unterschiedlichen Ansiedlungen hin. In mehreren Ansiedlungen in Galiläa wurden zahlreiche Ausgrabungen durchgeführt und Überreste einer Ansiedlung aus dem ersten Jahrhundert entdeckt. Einige Ausgrabungen sind in ihrem Umfang begrenzt. Bei anderen ist der Befund hinsichtlich der Datierung nicht eindeutig. Besonders in Ansiedlungen, die nach dem ersten Jahrhundert weiter existierten, in denen es oft schwierig ist, den frühen von dem späteren Befund zu trennen. In Kapernaum zum Beispiel wurden bauliche Überreste aus dem ersten Jahrhundert entdeckt, darunter ein Gebäude, das die Franziskaner als Haus des Petrus identifizieren, das später in ein Gemeindehaus umgewandelt wurde und auf dem im 5. Jahrhundert eine oktogonale Kirche errichtet wurde. Die Ansiedlung ist dörflich, nicht besonders groß, ihre Häuser einfach und in Blöcken, eine Art Insulae, angeordnet. In Nazareth, das nur im Neuen Testament erwähnt wird, wurden nur wenige Überreste entdeckt, Teile von Wänden oder landwirtschaftliche Strukturen, die über die berufliche Tätigkeit der Ortsbewohner Aufschluss geben. Und am Rand der Ansiedlung wurden einige Grabhöhlen aus dem 1. Jahrhundert entdeckt. Nach Ansicht vieler Forscher war dies ein kleines Dorf, das nicht mehr als 500 Einwohner zählte. Nehmen wir das uns vielleicht auch im Bild erst nochmal an. Ja, das ist seit die moderne Verkündigungskirche, die katholische Verkündigungskirche in Nazareth. Und unter der Kirche oder gerade auch in dem Teil, der hier nach links ins Bild geht, darunter befinden sich die Ausgrabungen des alten Nazareth, die etwa so aussehen, wo man teilweise an Wohnhöhlen sich vorstellen kann und das Ganze also auch wirklich sehr bescheidene Häuser sind. Kafarnaum, so aus der Luftperspektive gesehen, sehen wir hier die Synagoge aus der byzantinischen Zeit, die wir uns nächstes Mal dann noch, mit der wir uns noch befassen werden. Und hier diese moderne Kirche ist über dem, was hier gerade im Text eben die oktogonale Kirche aus dem 5. Jahrhundert erwähnt wurde, wo drunter das Haus des Petrus lokalisiert wird. Und ansonsten sieht man dazwischen eben die Bauschichten, die aus dem 1. Jahrhundert, aus der Zeit Jesu stammen. Kann man hier ein bisschen genauer sehen. Also auch das relativ kleine Einheiten und alle gebaut aus den Basaltsteinen, die ja die typischen Steine in der Region hier sind. Ja, soweit die beiden Dörfer. Wenn wir jetzt zu den Städten gehen, die eben im Neuen Testament alle nicht erwähnt werden. Nach Josephus gab es in Galiläa im 1. Jahrhundert drei Städte: Tiberias, Sepphoris und Gabara. Das ist die Stadt Arabe, nördlich von Nazareth. Und er bezeichnet sie mit dem Begriff Polis. Diese Orte, sei es, dass sie groß waren oder einen besonderen Status in der herodianischen Verwaltung hatten, besaßen de facto keine wirklichen Stadtrechte. Und es befanden sich in ihnen auch nicht die für eine Polis charakteristischen städtischen Einrichtungen. Es ergibt sich also, dass nur Tiberias, in dem es nach Josephus städtische Einrichtungen gab, den Titel Stadt verdient und als Polis angesehen werden kann. Und vielleicht auch Sepphoris, das einen ähnlichen Status hatte. In Sepphoris, der damaligen Hauptstadt Galiläas, wurden Zeugnisse für eine Besiedlung in der persischen Zeit gefunden. Das heißt also die Zeit etwa von 539 bis 333 vor. Während Tiberias zu Beginn des 1. Jahrhunderts von Herodes Antipas, also dem Sohn des Herodes, gegründet wurde. Im Neuen Testament erscheint Herodes Antipas vor allem als der Mörder Johannes des Täufers und im Lukas-Evangelium auch in der Passionsgeschichte, weil er sich da gerade in Jerusalem aufhält und einige Jahrzehnte als dessen Hauptstadt diente. Beide Städte hatten eine eigene Führung und eigenes Territorium. Die städtische Bevölkerung war mehrheitlich jüdisch, wenn man auch vermuten kann, dass es ebenfalls eine nichtjüdische Gemeinde gab, deren Größe beim jetzigen Forschungsstand schwer einzuschätzen ist. Beide Städte standen unter dem Einfluss der hellenistisch-römischen Kultur, der sich im Laufe der Epoche vertiefte. Tiberias, das am westlichen Ufer des See Genezareth liegt, wurde von Herodes Antipas im Jahr 19 gegründet. Josephus beschreibt in Kürze das Gebiet der Stadt und erwähnt die Schwierigkeiten, die Herodes Antipas hatte, Bewohner für seine neue Stadt zu finden. Da Herodes, der Tetrarch, mit Tiberius sehr befreundet war, also dem Kaiser Tiberius, erbaute er eine Stadt am See Genezar im schönsten Teile von Galiläa, die er Tiberias nannte. Nicht weit von dieser Stadt finden sich warme Quellen an einem Orte, der Emmaus heißt. Hat nichts mit dem Emmaus des Lukas-Evangeliums, das sich bei Jerusalem befindet, zu tun, sondern ist die griechische Variante von Chamat, den heißen Quellen von Tiberias. Tiberias ward übrigens von zusammengelaufenem Volk bewohnt, worunter sich auch viele Galiläer und gezwungene Ankömmlinge befanden, die mit Gewalt dort angesiedelt wurden, obwohl sie zum Teil den besseren Ständen angehörten. Auch die Bettler, die im ganzen Lande aufgefangen wurden, so wie viele, von denen es nicht einmal feststand, ob sie Freie waren, erhielten hier ihre Wohnungen angewiesen und bekamen mancherlei Vorrechte. Um sie an die Stadt zu fesseln, ließ Herodes ihnen Häuser bauen und Ländereien zuteilen, dass ihm wohl bekannt war, dass ihnen nach jüdischen Vorschriften das Wohnen daselbst nicht gestattet war. Es waren nämlich behufs Erbauung von Tiberias viele dort befindliche Grabdenkmäler entfernt worden. Und unser Gesetz erklärt die Bewohner solcher Orte für unrein auf die Dauer von 7 Tagen. Wir werden nachher noch sehen, wie aus dieser unreinen Stadt dann schließlich eine heilige jüdische Stadt werden kann, was eine nicht ganz unproblematische Operation erforderte. Zu den Gebäuden und Einrichtungen in Tiberias, die Josephus erwähnt, gehören ein Stadion nahe des Ufers des See Genezareth, eine Synagoge in der Stadt mit Platz für eine große Anzahl von Personen und die heißen Bäder in Chamat Tiberias, die unter der Verantwortung der Stadt standen. Herodes Antipas errichtete in Tiberias einen prächtigen Palast, dessen Wände mit Zeichnungen von Tieren geschmückt waren. Die Decken einiger seiner Räume wurden mit Gold überzogen und die Möblierung war besonders reich. Tiberias war von einer Mauer befestigt, die bei seiner Gründung oder vor dem großen Aufstand durch die Rebellen errichtet wurde, aber ihre Überreste sind noch nicht entdeckt worden. Die meisten Überreste, die bis heute in den Ausgrabungen von Tiberias entdeckt wurden, werden in die römische und byzantinische Zeit datiert, wenige in die frührömische Zeit. Dennoch geben zwei monumentale Bauten, die in Tiberias entdeckt wurden, einen gewissen Eindruck von dem architektonischen Aussehen der Stadt im ersten Jahrhundert und weisen auch darauf hin, dass die Stadt nach dem Muster einer griechisch-römischen Polis erbaut wurde. Südlich von Tiberias wurden ein monumentales Tor, nicht weit vom Zentrum der Stadt, das ihre Grenze bezeichnet, und ein mit Steinen gepflasterter Weg, der vom Tor nach Norden führt, entdeckt. Das von Josephus erwähnte Stadion wurde in der Forschung viel diskutiert und seine Überreste wurden bei Rettungsgrabungen, die vor kurzem in Tiberias vorgenommen wurden, entdeckt. Sepphoris liegt auf einem 289 Meter hohen Hügel im Herzen Untergaliläas und hat eine längere Besiedlungsgeschichte als ihre Nachbarin Tiberias. Der Beginn der Besiedlung liegt in der persischen Zeit. Herodes errichtete dort einen Palast. Und nach seinem Tod bekam Herodes Antipas die Herrschaft über Galiläa und ließ sich in der Stadt nieder, bis er nach Tiberias umzog. Der Neuaufbau von Sepphoris nach der Niederschlagung der Rebellion nach dem Tod des Herodes durch Varus und die Blüte der Stadt im ersten Jahrhundert werden Herodes Antipas zugeschrieben. Josephus beschreibt die Taten des Herodes Antipas in der Stadt und sagt, dass er Sepphoris, die Zierde von Galiläa, befestigte und die Stadt dem Cäsar weihte. Und manche ziehen daraus die Folgerung, dass Antipas die Stadt neu als hellenistisch-römische Stadt erbaute und in ihr zusätzlich zu den Befestigungen auch einige öffentliche Gebäude, zum Beispiel ein Theater, errichtete. Eine genaue Lektüre des Textes zeigt jedoch, dass Herodes Antipas nur die Stadtmauer reparierte, aber keine anderen Bauprojekte in der Stadt vornahm oder finanzierte, sondern diese wurden zu einer späteren Zeit errichtet. Sepphoris erstreckte sich im ersten Jahrhundert auf dem Gipfel des Hügels und seinen Abhängen, und das Gebiet der Ansiedlung war in dieser Epoche nicht viel anders als das Gebiet der großen Dörfer in Galiläa, die Josephus als Städte bezeichnet. Die einfachen Häuser, die auf dem ganzen Hügel entdeckt wurden, spiegeln das Aussehen des Ortes wider, dessen Bebauung in vieler Hinsicht der dörflichen Bebauung in Galiläa ähnlich ist. Und sie hat keinerlei monumentales Aussehen, wie es für die städtische römische Architektur charakteristisch ist. Die Wirtschaft der Stadt und der Reichtum von Sepphoris gründeten sich im ersten Jahrhundert vor allem auf die Bearbeitung der fruchtbaren Felder in den Tälern der Umgebung, die Aufzucht von Kleinvieh und Rindern und bescheidenes Handwerk. Sehen wir uns dazu auch noch mal ein paar Bilder an. Ja, das hier zeigt die Karte der Ausgrabung von Tiberias. Und man könnte sagen, das Glück wollte es, dass die moderne Stadt Tiberias, also eigentlich seit der Kreuzfahrerzeit, sich ein Stück nördlicher befindet. Und von daher das Gelände, wo das von Herodes Antipas gegründete Tiberias sich befand, mehr oder weniger unbebaut war und man das von daher jetzt ausgraben kann. Und hier, also wo hier der Friedhof, das ist der moderne Friedhof des heutigen Tiberias und weiter nach Norden hin erstreckt sich also die moderne Stadt. Aber das gibt eben die Möglichkeit, dieses ganze Areal zu untersuchen. Hier befindet sich Hamad, eben die heißen Quellen von Tiberias, die eigentlich durchgehend bekannt waren. Da werden wir auch beim nächsten Mal noch das Fußbodenmosaik der Synagoge sehen. Und dann hat man eben begonnen, hier auszugraben. Und hier ist das Tor, was gerade im Text erwähnt wurde, ein Tor mit zwei runden Türmen, von dem aus dann eben gerade eine Straße wie ein Cardo, eine römische Prachtstraße geht. Man hat dann hier noch ein römisches Theater gefunden und aus späteren dann Zeiten Kirchbauten und hier auch eine Moschee. Also wie gesagt, bis zur Kreuzfahrerzeit hat Tiberias an dieser Stelle gelegen. Also von daher findet man hier nicht nur Dinge aus der römischen Zeit, sondern auch spätere. Ja, und so sehen diese beiden Türme aus. Durchaus recht eindrucksvoll noch hier in ihren beiden Grundmauern noch erhalten. Und hier kann man den Anfang der Straße, die da nach Norden geht, sehen. Das Ganze sind alles Ausgrabungen, die noch relativ neu sind, wo auch noch weiter ausgegraben wird. Aber man bekommt schon den Eindruck, dass es eben wirklich eine eindrucksvolle Stadt war und da Josephus in seinen Beschreibungen offensichtlich auch nicht übertrieben hat in der Pracht des Tiberias von Herodes Antipas. Sepphoris, hier sehen wir die Ausgrabung eben der Oberstadt auf dem Hügel. Das Gebäude hier in der Mitte ist zumindest in seinen oberen Schichten wesentlich jüngeren Datums, wurde auch im 18., 19., 20. Jahrhundert eigentlich als Sitz des Ortskommandanten, auch zum Schluss noch als die Dorfschule genutzt. Aber darum befinden sich eben die ältesten Teile von Sepphoris, die teilweise aus dem ersten Jahrhundert sind. Und auch hier sehen wir, auch wenn wir vorhin gerade die Bilder aus Kafarnaum gesehen haben, dass das wirklich auch recht bescheiden sich ausnimmt und man wahrscheinlich wirklich die Prachtbauten von Sepphoris etwas später datieren muss. Hier, wenn man ein Gesamtbild sieht, da sieht man schon, dass das später anders aussieht. Eben hier das römische Theater, das gebaut wurde. Und hier sieht man, ist ein Schutzgebäude über einem wunderschönen Mosaik errichtet worden. Und hier unten in dieser Ecke befindet sich die Synagoge aus dem 5. Jahrhundert, deren Mosaik uns dann auch beim nächsten Mal noch beschäftigen wird. Aber eben das Mosaik in diesem Haus hier, das sind Darstellungen aus dem Leben des Dionysos, was natürlich auch auf den Einfluss der hellenistisch-römischen Kultur hinweist. Die Dame hier hat man, nennt man die Mona Lisa Galiläas, weil sie eben auch so eine Art Lächeln, geheimnisvolles Lächeln hat. Der Name des Haus des Dionysos ist natürlich ein Name, den die Ausgräber gegeben haben, eben aufgrund der Thematik der Mosaike. Aber das ist etwas, was eben wohl nicht erstes Jahrhundert ist, möglicherweise zweites oder drittes Jahrhundert. Und das können wir uns auch gleich im Hintergrund behalten, wenn wir nachher zu Rabbi Yehuda Hanassi, der im Anfang des dritten Jahrhunderts in Sepphoris gelebt hat, kommen. Ja, soweit also die Ausgrabungsergebnisse. Ja, also von Zeev Weiss als israelischem Archäologen ziemlich neutral dargestellt. Ich füge dann noch hinzu einen Text von Jens Schröter, Neutestamentler an der Humboldt-Universität in Berlin, der versucht, so die Bedeutung dieser archäologischen, historischen Zeugnisse für die Lektüre der Evangelien zu sehen. Er schreibt dazu: Welcher Zusammenhang lässt sich zwischen der Wirksamkeit Jesu und ihrem historischen Kontext erheben? Ist ein solcher Zusammenhang überhaupt maßgeblich? Oder ließe sich die Botschaft Jesu auch unabhängig von ihrer Einbindung in einen konkreten politischen, sozialen, religiösen und kulturellen Kontext interpretieren? In älteren Darstellungen, etwa bei Ernest Renan und auch Gustav Dahlmann, spielte Galiläa als Wirkungsraum Jesu schon einmal eine Rolle, wurde dabei allerdings auf romantische Weise verklärt. Es begegnen ausführliche Naturbeschreibungen, die gelegentlich in einen Kontrast zur Unwirtlichkeit Judäas und Jerusalems gestellt werden. Dieser Gegensatz kann dann sogar auf denjenigen von Christentum und Judentum übertragen werden. Galiläa galt als Heimat des Christentums, Jerusalem dagegen als Zentrum des Jesusfeindlich gesonnenen Judentums. In der neueren Jesusforschung fand die Beschäftigung mit dem historischen Kontext Jesu dagegen wieder Beachtung. Es liegt auf der Hand, dass die Darstellungen der Evangelien dafür die Ausgangspunkte liefern, an denen sich eine historische Rekonstruktion zu orientieren hat. Auch wenn es sich dabei um literarische Entwürfe handelt, die nicht einfach die historische Realität abbilden, sondern das Wirken Jesu in einen chronologischen und geografischen Rahmen stellen, gilt zugleich, dass es sich dabei nicht um freie Erfindungen handelt, sondern um Erzählungen, die sich auf historische Informationen über Orte, Personen und konkrete Umstände des Wirkens Jesu stützen. Galiläa tritt dabei als diejenige Region in den Blick, aus der Jesus stammt und in der sich wesentliche Teile seiner öffentlichen Wirklichkeit zugetragen haben. Geht es also um die Profilierung eines historischen Bildes des Wirkens Jesu, so ist von vornherein deutlich, dass die Jesusbilder der Evangelien dazu mit den archäologischen, epigraphischen und literarischen Quellen in Beziehung zu setzen sind, die für das Galiläa der Zeit Jesu zur Verfügung stehen. Einer der entscheidenden Aspekte im Blick auf das für Jesus vorauszusetzende Galiläa ist seine jüdische Prägung. Das ist insofern von Bedeutung, als damit ein Bild korrigiert wird, das Galiläa als von verschiedenen kulturellen und religiösen Einflüssen geprägte Region beschrieben hatte, die einen Nährboden für die Aufnahme heidnischer Einflüsse auch bei Jesus selbst dargestellt habe. Das konnte sogar zu der These verdichtet werden, Jesus sei möglicherweise selbst gar kein Jude gewesen. Diese Sicht wurde in der neueren Forschung als unzutreffend erwiesen. Für die These eines heidnischen Galiläa lässt sich auch die Bezeichnung Galiläa der Heiden nicht in Anschlag bringen. Diese in Jesaja 8,23 zum ersten Mal vorkommende und dann in 1 Makkabäer 5,15 sowie in Matthäus 4,15 aufgenommene Wendung nimmt vielmehr die Einbeziehung Galiläas in das Land Israel in den Blick und bezieht sich dabei auf die Tatsache, dass es von Fremdvölkern erobert wurde. Entscheidend ist, dass Galiläa infolge der makkabäischen Besetzung am Ende des 2. Jahrhunderts vor in das jüdische Herrschaftsgebiet einbezogen wurde, wenn auch nicht sicher ist, dass es sich dabei mehrheitlich um Zuwanderungen aus Judäa handelte. Für die Wirksamkeit Jesu ist demnach davon auszugehen, dass er in einem Territorium auftrat, das aufgrund seiner Geschichte deutlich stärker jüdisch geprägt war als die umliegenden Gebiete der Dekapolis, der syrisch-phönizischen Küstenregion und Samarias. Ja, soweit die Dinge zum ersten Jahrhundert, eben sowohl aus der neutestamentlichen Perspektive mit der Erwähnung von Nazareth und Kapernaum, und aus der archäologischen Perspektive, die uns zeigt, dass diese beiden Orte wohl kleine Dörfer waren und es eben in den Städten wie Sepphoris und Tiberias wesentlich größere Zentren gegeben hat. Ja, sind da Nachfragen, Überlegungen zu? Frau Fichtbauer?
Ja, und zwar auf der Seite 3 steht, ja, dass dieses von Herodes Antipas gegründete und mit quasi Zwangsbesiedlung versehene Stadt für die Juden eigentlich nicht akzeptabel war, wegen der Grabdenkmäler. Unser Gesetz erklärt die Bewohner solcher Orte für unrein auf die Dauer von 7 Tagen. Also wenn ich jetzt 7 Jahre gelesen hätte, hätte ich gedacht, ja, okay, das geht ja nicht. Aber 7 Tage, das finde ich merkwürdig. Verstehen Sie, weil eine 7 Tage störe ich mich. Das ist ja so eine kurze Zeit. Das hat ja keine Bedeutung letztlich.
Was Josephus hier meint, ist, dass ja in der Tora beschrieben wird, dass jemand, der sich an Toten verunreinigt hat, 7 Tage unrein ist, und dann muss der in Numeri 19 beschriebene Ritus mit der Asche der roten Kuh an ihm vollzogen werden, damit er wieder rein wird. Und das ist eben, also sozusagen, wenn das einmal passiert, kann man sagen, halb so schlimm, man macht ja halt diesen Ritus nach 7 Tagen und dann hat sich's. Aber wenn jetzt jemand in einer solchen Stadt wohnt, hilft ihm der Ritus ja nichts, denn er wird ja sofort wieder unrein, wenn er dort über die alten Gräber geht. Denn als Verunreinigung an den Toten gilt es eben auch, über Gräber zu gehen. Und in dem Sinne war die ganze Stadt ein Problem, dass man sozusagen immer wieder neu, selbst wenn man den Ritus vollführt hätte, immer wieder neu unrein werden wird. Das machte das Ganze problematisch.
Jetzt eine Frage, die jetzt mit dem Text nichts zu tun hat. Also wir kennen ja jüdische Friedhöfe, zum Beispiel den großen Friedhof in Worms. Wenn jetzt heute Juden über den Friedhof von Worms gehen, da gibt es ja so viele Gräber schon seit dem 11. Jahrhundert, glaube ich schon 1066, 67, sind sie dann auch unrein?
Ja, aber das ist sozusagen heute und schon ja noch mehr außerhalb des Landes Israel in dem Sinne nicht so tragisch. Denn was war das Problem mit der Unreinheit an den Toten? Dass wer sich an Toten verunreinigt hatte, nicht in den Tempel gehen durfte. Aber wenn der Tempel nicht steht und es keinen Tempelritus gibt, ist es halt so tragisch sozusagen. Die Frage wird nur aktuell, und das wird ja, darum werden ja heute auch Versuche gemacht, die rote Kuh neu zu züchten von Leuten, die den dritten Tempel bauen wollen. Um auf den Tempelberg hinaufgehen zu können, sagt die Mehrheit der Rabbinen, dass, obwohl der Tempel da nicht steht, man trotzdem rituell rein sein muss. Und man geht eigentlich davon aus, dass eben abgesehen von neugeborenen Kindern es anzunehmen, dass jeder unrein ist. Sei es, dass er mal über einen Friedhof gegangen ist, sei es im Krankenhaus war, in einem Raum, wo ein Toter gelegen hat. Sozusagen, wir gehen alle davon aus, dass wir unrein an Toten sind. Und wie gesagt, für den Alltag macht es eigentlich nichts. Es ist schon so, zumindest ist es in Israel so, ich weiß nicht, ob es im Ausland auch so genau genommen wird, dass diejenigen, die sich als Nachfahren der Priester, der Kohanim sehen und die angenommen, es würde einen Tempel geben, ja auch wieder den Opferkult vollführen müssten und von daher in den Tempel gehen müssten, dass die normalerweise nicht auf den Friedhof gehen. Also auch selbst, außer wenn es die allerengsten Angehörigen sind. Das wird ja auch im Buch Levitikus mal gesagt, dass die Priester sich nur an ihren engsten Angehörigen verunreinigen sollen. Das ist also zumindest in Israel und soweit diese Kohanim religiös sind, gehen die normalerweise nicht auf einen Friedhof, beziehungsweise teilweise gibt es auch speziell für Kohanim angelegte Zugänge, die eine Art von Brücken gebaut sind, so dass das dann nicht als eine Berührung von Gräbern gilt. Und mir ist das sogar mal aufgefallen, als ich in das Hadassah-Krankenhaus in Jerusalem kam, da sah ich, dass an der Eingangstür ein Schild aufleuchtete, Warnung für die Priester, wo also gesagt wurde, hier wird jetzt gleich eine Leiche rausgetragen, also halten Sie sich fern davon. Also das wird in dem Sinne, obwohl es auch für die Priester eigentlich im Moment keinen Unterschied macht, aber es wird sozusagen von ihnen erwartet, sich so ein bisschen genauer zu nehmen mit diesen Sachen. Ja, ich denke, was wirklich eben wichtig ist im Vergleich zu älterer Forschung, ist eben Galiläa wirklich als ein mehrheitlich von Juden besiedeltes Land zu sehen. Das war eben im Grunde auch mit einer bestimmten Interpretation des Matthäustextes, den wir vorhin hatten, wurde das eben eher als heidnisches Land gesehen. Das ist inzwischen auch nochmal klar geworden, dass das nicht so war, gerade durch die Ausgrabungen von Magdala, das sich etwas südlich von Kafarnaum befindet, wo man eine Synagoge aus der Zeit Jesu gefunden hat und auch viele Mikvaot-Ritualbäder, also auch auf die Weise und eben ganz nah, vielleicht 5 Kilometer südlich von Kafarnaum, zu sehen, dass das wirklich ein Gebiet war, in dem mehrheitlich Juden lebten, was nicht heißt, dass sie nicht auch teilweise von hellenistisch-römischer Kultur beeinflusst waren. Das durchaus ja, aber wir eben trotzdem von einer jüdischen Umgebung ausgehen können. Ja, dann eigentlich nach dem Wirken Jesu in Galiläa wissen wir über Christen in der Gegend.
Mal, die Frau Fricke hat sich noch
Ja,
gemeldet.
Entschuldigung. Frau Fricke, Sie klingen abgehackt. Versuchen Sie es nochmal. Oder vielleicht nochmal ja, genau, mit Kamera ausschalten. Nein, wir können nichts hören. Können Sie es vielleicht in den Chat schreiben? Ingrid. Nicht, okay. Ja, Frau Fricke, wenn es geht, schreiben Sie es in den Chat, und ich mache inzwischen, schon ein bisschen weiter, bis die Nachricht von Ihnen kommt. Ja, also in den nächsten, ja, etwa 300 Jahren wissen wir so gut wie gar nichts über Christen, in Galiläa, was für das ganze Land gilt, weil es sich ja eben um eine kleine verfolgte Gruppierung handelt, die auch keine Kirchen bauten konnte. Und von daher werden wir erst da beim nächsten Mal dann mit der beginnenden Christianisierung des Römischen Reiches dann sehen, wie wir auch Zeugnisse von einer Kirche in Kafarnaum und später auch in Nazareth haben. Aber bis dahin wird Galiläa nochmal wichtig für das Judentum. Jerusalem ist ja zerstört worden im Jahre 70. Und dann kam noch der Bar Kochba-Aufstand, der zweite Aufstand gegen die Römer 132 bis 135, wonach dann der Kaiser Hadrian Juden überhaupt das Wohnen in der Umgebung von Jerusalem verboten hat und Jerusalem ja auch als heidnische Stadt Aelia Capitolina neu aufgebaut hat. Und auf die Weise verlagert sich dann der Schwerpunkt des Judentums nach Galiläa. Und auch im Süden, in Hebron und dann noch weiter auch in Richtung des Negev, gibt es einzelne jüdische Niederlassungen. Aber das Zentrum wird Galiläa. Und das hat auch damit zu tun, dass der jüdische Sanhedrin, der Gerichtshof, dem die Römer auch weiterhin die Möglichkeit lassen, die innerjüdischen Dinge zu entscheiden, eben auch nach Galiläa wandert. Und dazu haben wir einen Text aus dem babylonischen Talmud im Traktat Rosh Hashanah, wo es heißt, der Sanhedrin ging ins Exil. Von Jerusalem nach Javne, das ist eine Stadt, die noch relativ nah an Jerusalem liegt, ungefähr da, wo heute der Flughafen bei Lod ist. Von Javne nach Uscha, das liegt etwas nördlich von Haifa heute. Und dann nochmal sozusagen zurück, was auch so die Unsicherheit zeigt, von Uscha nach Javne und dann wieder von Javne nach Uscha. Von Uscha nach Schefar-Am, eine bis heute existierende Kleinstadt noch etwas östlich von Haifa. Von Schefar-Am nach Beit Shearim, das ist als Ruinenort heute bekannt und vor allem durch die vielen jüdischen Gräber, die dort erhalten sind. Und dann eben von Beit Shearim nach Tzipori, wie es auf Hebräisch heißt, Sepphoris, von Tzipori nach Tiberias. Und natürlich auch die Umzüge hatten teilweise politische Gründe gerade auch für den Vorsitzenden des Sanhedrin, für die Patriarchen, war es natürlich auch in gewisser Weise wichtig, dort zu sein, wo sich die römische Herrschaft befand. Und von daher sehen wir also die beiden Städte, die auch schon im ersten Jahrhundert in Galiläa wichtig waren, Sepphoris und Tiberias, werden also auch zum Sitz des Sanhedrin und bekommen da eine neue Bedeutung. Und zwar erstmal Sepphoris wird schätzungsweise um 210 etwa Sitz des Sanhedrin. Und der wichtigste Mann, der dort war, war Rabbi Yehuda Hanassi, kurz Rabbi genannt aufgrund seiner Bedeutung, mit dem auch die Redaktion der Mishnah verbunden ist. Die erste Zusammenfassung der mündlichen Tora, die also in Sepphoris geschehen sein muss. Und der Talmud gibt uns einen sehr profanen Grund, warum Rabbi von Beit She'arim nach Sepphoris umgezogen ist. Rabbi war in Beit She'arim, aber da er krank wurde, brachte man ihn nach Sepphoris, das hoch liegt und angenehme Luft hat. Also aus rein gesundheitlichen Gründen. Man kann sicher gut annehmen, dass es auch noch andere Gründe gegeben hat, vielleicht auch eher politischer Natur. Aber auf jeden Fall liegt das in der Linie mit talmudischen Texten, die Sepphoris als eine gesunde Stadt, eine Stadt in einer fruchtbaren Umgebung beschreiben, auch gerade die Früchte, sei es die Granatäpfel, die Feigen, alles, was in und um Sepphoris wirkt, wird als besonders groß, besonders schön beschrieben, also auch in dem Sinne ein gesegneter Ort. Und auch die Erzählung vom Tod Rabbis in Sepphoris, die uns im palästinischen Talmud überliefert wird, in einer Version, es gibt noch eine andere im babylonischen Talmud, zeigt uns auch etwas von der Bedeutung von Sepphoris und den vielen Synagogen dort. Und auch von der Bedeutung von Rabbi natürlich. Die Leute von Sepphoris sagten, also zu der Zeit, wo Rabbi schon todkrank da lag, wer uns sagen wird, dass Rabbi gestorben ist, wir töten ihn. Das ist eine Botschaft, die wir nicht ertragen können. Da tauchte bei ihnen Bar Kappara auf, sein Haupt bedeckt, seine Kleider zerrissen und sagte zu ihnen, die Weisen und die Engel ergreifen die Bundestafeln. Und die Hand der Engel war stärker und sie entführten die Tafeln. Sie sagten zu ihm, ist Rabbi gestorben? Er sagte zu ihnen, ihr habt es gesagt. Also auch interessant dieser Vergleich, er wird mit den Bundestafeln verglichen. Das, ein Mensch, der so gelehrt ist, dass er mit den Bundestafeln selber identifiziert werden kann. Sofort zerrissen sie ihre Kleider und das Geräusch ihres Reißens ging 3 Meilen weit. Wunder geschahen an diesem Tag. Es war der Vortag des Schabbat und alle Orte versammelten sich, um ihn zu betrauern. Und sie führten ihn durch 18 Synagogen und brachten ihn hinunter nach Beit She'arim. Und der Tag wurde ihnen aufgehalten, also dass nicht mitten während des Beerdigungszuges der Schabbat beginnt, bis jeder Einzelne in sein Haus zurückgekehrt war, ein Fass Wasser gefüllt und sich die Kerze angezündet hatte. Als die Sonne unterging, schrie der Hahn, was er ja nicht beim Morgengrauen machen sollte. Da begannen sie sich zu sorgen. Haben wir etwa den Schabbat entweiht? Da kam eine Himmelsstimme heraus und sagte zu ihnen, jeder, der nicht nachlässig war beim Leichenbegängnis Rabbis, dem wird das Leben der kommenden Welt zuteil werden. Ja, also das zeigt auch etwas von der Bedeutung dieses Mannes, zu dessen Beerdigung alle kommen. Und selbst der Schabbat wartet, bis alle zurückgekommen sind von der Beerdigung und noch die letzten Vorbereitungen zum Schabbat machen konnten. Und das zeigt auch, wie er überhaupt das Gehen zu einer Beerdigung, sei es von einem bekannten Rabbiner, sei es von jemandem, den man auch nur entfernt gekannt hat, ist ein ganz wichtiges Gebot, sozusagen dem Toten die letzte Ehre zu erweisen. Und das gilt auch als ein Gebot, das man erfüllt, ohne dafür Lohn zu erwarten, denn der Tote kann keinen Lohn mehr geben. Auch in dem Sinne sozusagen etwas, was aus reiner Liebe zum Toten getan wird. Und wenn wir gerade das Bild von Sepphoris gesehen haben mit dem Haus des Dionysos, möglicherweise ist das ungefähr zeitgleich zum Wirken von Rabbi in Sephoris. Und wir sehen auch diese Spannung, dass er eben einerseits wirklich der große Gelehrte ist, der sogar mit den Bundestafeln verglichen wird, der die Mischna redigiert hat, und andererseits aber auch derjenige ist, der mit der römischen Herrschaft immer in Kontakt ist, und da natürlich auch deren Kultur in gewisser Weise kennen muss, und sich auch in einer nicht-jüdischen Umgebung in der Lage sein muss, sich zurechtzufinden. Das war eigentlich die Spannung, die gerade eben die Vorsitzende des Sanhedrin, die für die Römer eben die Ansprechpartner als Leiter der jüdischen Gemeinde im Land Israel waren, hatte. Ja, soweit zunächst mal zu Sepphoris. Da noch Nachfragen, Anmerkungen? Sieht erstmal nicht so aus. Ja, dann Tiberias. Nach Tiberias ist die nächste Station das Sanhedrin, nachdem er in Sepphoris war. Also das Sanhedrin kommt etwa um 240 dorthin und existiert dann bis die Zeit, die genaue Datierung ist schwierig, etwa zwischen 415 und 429. Und zwar wandert er dann nicht mehr weiter, sondern er wird von der byzantinischen Regierung abgeschafft. Man wollte wohl nicht noch weiter eine doch gewisse auch politische Machtstellung haben. Und damit endet also in Tiberias der Weg des Sanhedrin. Aber genau eben auch in diesem Moment dieses Bruches, wo das Sanhedrin aufhört, wird in Tiberias dann auch der palästinische Talmud redigiert. Der wird oft der Jerusalemer Talmud genannt, aber es ist klar, er kann natürlich nicht in Jerusalem redigiert worden sein, denn in Jerusalem lebten ja überhaupt keine Juden zu der Zeit. Und von daher ist es eigentlich korrekter, ihn den palästinischen Talmud, wenn man ihn nicht gleich den tiberianischen Talmud im Gegensatz zum babylonischen nennen möchte, zu nennen. Und der Talmud eben als Kommentar zur Mischna, der die ganze Thematik der Mischna nochmal weiter ausdehnt. Und da gibt es eben den palästinischen in Tiberias redigiert und den babylonischen, dessen Redaktion wohl etwa beginnt etwa 100 Jahre später, aber sich weit noch hinausgezogen hat. Es gibt auch in der modernen Forschung immer mehr Tendenzen, die endgültige Abfassung des babylonischen Talmuds noch später anzusetzen. Was den palästinischen angeht, eben aufgrund der Abschaffung des Sanhedrin im ersten Drittel des 5. Jahrhunderts, kann man da relativ von ausgehen, dass der wirklich auch zu dieser Zeit redigiert wurde. Also damit hat natürlich Tiberias auch eine ganz wichtige Stellung, dass dieses wichtige Werk der jüdischen Tradition dort redigiert wurde, auch wenn der babylonische Talmud letztlich die Oberhand gewonnen hat, aber trotzdem spiegelt das die Bedeutung der Stadt. Einige Jahrhunderte später, im 9., 10. Jahrhundert, wird Tiberias auch nochmal wichtig werden, als dort die sogenannten masoretischen Zeichen, die Punktierungen, die Vokalisierung der hebräischen Konsonantenschrift für die Bibel geben, dass das auch in Tiberias eingeführt worden ist und damit sozusagen die verbindliche Lesart des Bibeltextes festgelegt wurde. Also das nochmal eine zweite Stufe, wo Tiberias nochmal ganz wichtig für die jüdische Tradition ist. Aber wir haben natürlich ein Problem, sozusagen Tiberias hat einen enormen Aufstieg erlebt, dass eben der palästinensische Talmud dort redigiert worden ist, wo sie ja vorher eine Stadt war, in der kein guter Jude wohnen wollte, wie wir gerade gehört haben, und Leute dann mehr oder weniger mit Gewalt hingebracht wurden. Wie Tiberias von der Verunreinigung gereinigt wurde, wird in etwas unterschiedlichen Varianten in mehreren rabbinischen Texten erzählt. Ich habe die Variante aus dem Midrash Genesis Rabbah gewählt, und zwar geht das zu dem Vers in Genesis 33, 18, nachdem Jakob aus Aram zurückgekommen ist, sich mit seinem Bruder Esau versöhnt hat, heißt es, dass er vor der Stadt Sichem lagerte. Und Da mit dieser Formulierung setzen sich die Ausleger lange auseinander. Und die bringt sie eben auch die Geschichte von der Reinigung von Tiberias zu erzählen. Also zu dem Vers heißt es erstmal, und er lagerte vor der Stadt. Das heißt, er zeigte sich der Stadt gnädig. Er fing an, den Bewohnern Geschenke zu senden. Oder die Worte wollen sagen, er fing an, Basare aufzustellen und verkaufte die Waren billig. Daher rührt auch die Regel, dass der Mensch sich gegen den Ort dankbar erweisen soll, von dem er einen Nutzen gehabt hat. Und jetzt kommt eben die Geschichte, die mit Tiberias zusammenhängt. Rabbi Shimon bar Yochai und sein Sohn Rabbi Elazar lebten während der Verfolgung in einer Höhle 13 Jahre lang verborgen und aßen nichts anderes als Johannisbrot von Geduda, was entweder ein Ort ist oder eine andere Version sagt, von einem dürren Boden, bis ihr Leib mit einer Kruste überzogen war. Diese Verfolgung bezieht sich vermutlich auf die Zeit des Bar Kochba-Aufstandes. Es wird an einer anderen Stelle im Talmud erzählt, dass Rabbi Shimon bar Yochai und andere Rabbiner in einer Diskussion über die römische Herrschaft waren. Und einer der Rabbiner sagte, ja, wie gut ist doch diese Herrschaft, sie bauen uns Straßen und andere nützliche Dinge. Ein anderer Rabbiner hat geschwiegen und Rabbi Shimon bar Yochai hat gesagt, ja, und sie bauen Theater und Stätten für Prostituierte und hat damit also seine Abneigung gegen die römische Herrschaft zum Ausdruck gebracht. Und da ist er natürlich dann denunziert worden als feindlich der römischen Herrschaft gegenüber und hat sich dann also schleunigst geflüchtet in eine Höhle, in der er nach der Legende 13 Jahre lang war. Diese Höhle in der Tradition nach befindet sich in dem kleinen Dorf Pikin im Obergaliläa, wo auch über die Jahrhunderte immer eigentlich Juden gelebt haben. Ich sehe gerade, ich habe die Nachricht von Frau Fricke. Jetzt muss ich nur sehen, dass ich sie sehen kann. Das geht nicht so, wie ich das sonst vom Zoom gewöhne. Anita, kannst du das
Ja,
lesen?
gab es im Judentum zu allen Zeiten Körperbestattungen, nicht wie zum Beispiel im Römischen Reich in wechselnden Zeiten Urnen, Körperbestattung und gibt es dazu einen religiösen Hintergrund an Gesetz?
Feuerbestattungen hat es wohl wirklich nie gegeben. Was es ja teilweise gegeben hat und durchaus auch wohl zur Zeit Jesu, war, dass man in Grabhöhlen zunächst mal die Leichname auf eine Art Podesten begraben hat und dann nach einem Jahr, als wo eigentlich nur noch Knochen übrig sind, die Knochen dann in Urnen gesammelt hat. Aber das ist sozusagen ein natürlicher Zerfall. Von Feuerbestattung wüsste ich, ist nichts bekannt. Es wird manchmal im Buch der Könige, heißt es ein paar Mal bei den Beerdigungen der Könige von Judäa, dass ihnen etwas verbrannt wurde mit ihnen, aber es bezieht sich vermutlich nicht auf die Leichen selber, sondern auf eine Zeremonie, die neben der Beerdigung stattgefunden hat. Ich wüsste jetzt nicht, dass es da in Talmud eine Diskussion darüber gibt. Es ist erst in der modernen Zeit, als in Europa die Feuerbestattung häufiger wurde, da wurde ganz klar entschieden, das ginge nicht. Und da also orthodoxes Judentum lehnt das eindeutig ab, mit der durchaus, würde ich sagen, nicht allzu überzeugenden Argumentation, dass man ja an die Auferstehung des Leibes glaubt und wenn er in Asche zerfallen ist, kann er nicht wieder aufstehen. Mir ist nicht, ehrlich gesagt nicht ganz klar, was der Unterschied zwischen einem in der Erde zerfallenen Leib und der Asche ist in dem Fall, aber es hat sich de facto nach der orthodoxen Halacha sind Feuerbestattungen nicht erlaubt. Für viele Juden ist es auch eher noch mal eine psychologische Hemmschwelle nach der Shoah, wo so viele verbrannt worden sind, dass man es deswegen nicht machen will. Aber in Deutschland, in den In der späten Kaiserzeit und in der Weimarer Republik waren es interessanterweise oft Juden, die die Vorsitzenden von Feuerbestattungsvereinen waren. Natürlich dann relativ säkulare Juden, aber das ist ein durchaus nicht seltenes Phänomen. Es ist, glaube ich, inzwischen auch in Israel möglich, wer das unbedingt möchte, sich verbrennen zu lassen, aber man muss die Schritte schon rechtzeitig einleiten, sozusagen, um das zu machen. Ja, damit wären wir wieder bei der Unreinheit der Toten in Tiberias, mit der sich also Rabbi Shimon bar Yochai und sein Sohn befassen, nachdem sie also 13 Jahre in dieser Höhle verbracht haben. Rabbi Shimon bar Yochai, im Übrigen auch ein ganz wichtiger Rabbiner, dem in der Tradition die Abfassung des mystischen Torah-Kommentars des Zohar zugeschrieben wird, der wahrscheinlich viel später in Spanien entstanden ist, aber er ist in dem Sinne also auch eine ganz wichtige Person. Sein Grab befindet sich in Meron, nicht weit von Keine entfernt, in Obergaliläa, wo jedes Jahr am 33. Tag nach Pessach, dem 33. Tag der Omerzählung, sein Todestag, also sein Tag als der des Eingehens in den Himmel, groß gefeiert wird, wo ihn vor einigen Jahren auch das große Unglück war, als die Tribüne dort bei den Feierlichkeiten zusammengestürzt ist. Das ist also Rabbi Shimon bar Yochai. Und er kommt eben nach 13 Jahren, die sie also gemeinsam dort in der Höhle überstanden haben, stellen sie also fest, am Ende der 13 Jahre trat er aus der Höhle und fand, dass die Dinge beruhigt und die Verfolgung aufgehoben worden war. Sie gingen nun in das Badehaus der Thermen von Tiberias, und dann nach 13 Jahren mal wieder ein Bad nehmen. Da sagte sein Sohn zu ihm: Die Stadt hat uns so viel Gutes erwiesen. Wollen wir sie nicht von den Erschlagenen, von den in ihr verscharrten Leichen reinigen? Jawohl, antwortete Rabbi Shimon. Wir müssen uns ebenso wie unsere Väter erkenntlich zeigen, welche Bazare errichteten und billig verkauften. Er sprach: Wir müssen Tiberias reinigen. Was machte er? Er nahm Lupinen, zerschnitt sie und streute die Stücke auf die Straße. Überall, wo ein Grab war, da stieg ein Erschlagener herauf. An der Stelle aber, welche nicht verunreinigt war, blieb die Lupine liegen. Rabbi Shimon bezeichnete jede Stelle, sowohl die unreine wie die reine, bis der ganze Platz bezeichnet war. Das heißt, man konnte jetzt wissen, welcher Ort rein war und welcher unrein war. Und wenn ein Grab dann einmal entdeckt ist und wenn man die Überreste einsammeln kann, gibt es dann auch Möglichkeiten, den Ort wieder zu reinigen. Also auf die Weise konnte Tiberias ein Ort werden, wo man mit gutem Gewissen wohnen konnte, und hat damit dann eben auch den großen Aufstieg bis zur Reaktion des palästinensischen Talmud gemacht. Heute gibt es eine Menge Gräber von Rabbinen aus dieser Zeit, die in Tiberias verehrt werden. Eines dieser Gräber ist das Grab von Rabbi Akiva, auch Zeitgenosse von Rabbi Shimon bar Yochai, der nach der Legende des Talmud in Caesarea den Märtyrertod erlitten hat. Was eben besonders mit Tiberias verbunden ist, ist die Liebe von Rachel, der Tochter des reichen Händlers Kalba Savua, zu Rabbi Akiva. Und diese Geschichte zeigt auch sozusagen das Ideal der Frau, die ihren Mann Torah studieren lässt. So wird es nämlich im babylonischen Talmud beschrieben. Rabbi Akiva war Hirt des Ben Kalba Savua. Und als dessen Tochter sah, wie keusch und redlich er war, sprach sie zu ihm: Willst du, wenn ich mich von dir antrauen lasse, ins Lehrhaus gehen? Das heißt, bis dahin hatte Rabbi Akiva keine Torah studiert. Er erwiderte ihr: Jawohl. Da ließ sie sich von ihm heimlich antrauen und sandte ihn hin. Als ihr Vater es erfuhr, jagte er sie aus seinem Hause und gelobte ihr jeden Genuss von seinem Vermögen ab, denn er wollte sie natürlich mit einem gelehrten Mann und nicht mit einem einfachen Hirten verheiraten. Er, das heißt Rabbi Akiva, ging fort und verweilte 12 Jahre im Lehrhaus. Und als er zurückkam, brachte er 12.000 Schüler mit. Da hörte er, wie ein Greis zu ihr, also zu seiner Frau, sprach: Wie lange noch willst du lebendige Witwenschaft führen? Sie aber erwiderte ihm: Wenn er auf mich hören würde, könnte er dann noch 12 Jahre bleiben. Hierauf sprach er: Es geschieht also mit ihrer Einwilligung. Da kehrte er zurück und verweilte wiederum 12 Jahre im Lehrhaus. Und als er zurückkam, brachte er 24.000 Schüler mit. Als seine Frau dies erfuhr und ihm entgegenging, sprachen die Nachbarinnen zu ihr: Borge doch Gewänder und kleide dich ein. Dieser aber erwiderte ihnen: Der Fromme kennt die Seele seines Viehs. Als sie zu ihm herankam, fiel sie aufs Gesicht und küsste ihm die Füße. Da stießen seine Diener sie fort. Er aber sprach zu ihnen: Lasset sie, meines und eures ist ihres. Ja, das ist also die Geschichte von Rachel. Und sehen wir uns noch die beiden Gräber an. Will jetzt nicht. Ja, das hier ist das, was verehrt wird als Grab des Rabbi Akiva, relativ hoch oben in Tiberias gelegen. Dieses Grab ist seit dem 13. Jahrhundert etwa bezeugt und bis vor 30 Jahren wurde dort auch das Grab seiner Frau verehrt, aber seit 1995 gibt es ein eigenes Grab der Rachel. Das ist nämlich dieses Gebäude hier, das wirklich genau am Südrand des modernen jüdischen Friedhofs von Tiberias ist. Aber man sieht hier, dieses leere Gelände ist mitnichten leer, sondern das ist der alte muslimische Friedhof von Tiberias. Und wenn wir uns jetzt das Innere des Grabs von Rachel ansehen, sehen wir, das ist mamlukische Architektur, also ein ursprünglich muslimisches Grab, das nämlich einer wichtigen Frau aus der Nachkommenschaft des Propheten Muhammad zugeschrieben wurde, der Sizukeina bint Hussein ibn Ali, also damit einer Enkelin des vierten Kalifen, der mit Fatima, der Tochter des Propheten Muhammad, verheiratet war. Von daher auch ein seltenes Beispiel eigentlich für ein schiitisches Heiligengrab in dem ansonsten ja sunnitischen Land Israel. Und das wurde eben vor 30 Jahren erklärt zum Grab Rachels. Und das ist ein Phänomen, das in Galiläa seit 1948 durchaus häufig geschehen ist, dass man nämlich die Gräber der Rabbinen aus der spätrömischen, aus der byzantinischen Zeit wiedergefunden hat an Scheichgräbern, um auf die Weise eben auch wieder eine neue jüdische Erinnerungslandschaft in Galiläa zu schaffen. Und das Grab von Rachels ist also eines der jüngsten Beispiele dafür. Und man könnte natürlich die Frage stellen, könnte man das nicht in ein gemeinsames Heiligtum umwandeln? Aber ich glaube, die momentane Atmosphäre hier im Land ist solchen Dingen eher nicht so zuträglich, aber es wäre natürlich ein schöner Gedanke, die Dinge miteinander zu verbinden. Ja, sowas zu, soweit zu Tiberias als der wichtigen rabbinischen Stadt. Da noch Anmerkungen, Nachfragen zu Frau Skate?
Ist Maimonides nicht auch in Tiberias begraben, obwohl er in Ägypten verstorben ist? Und könnte man sein Grab noch finden?
Ich schaue mal gerade, ob ich auf die Schnelle ein Bild vom Grab des Maimonides finde. Das befindet sich in der Tat in Tiberias und ist auch in den letzten Jahren immer mehr ausgebaut worden. Maimonides selber würde sich wahrscheinlich im Grab rumdrehen, denn er war ein absolut rationalistischer Mensch, der gar nicht allzu viel hielt von Gräberverehrungen. Aber es wird in der Tat benutzt. Ich gucke gerade mal, ob ich das noch hinbekomme. Ja. Können Sie das sehen? Ja, das ist dieser Aufbau über dem Grab, der ist was ganz Neues aus den letzten Jahren. So sieht es bei den sozusagen darunter ist eben um das Grab sind Sitzreihen für die Betenden. Ja, so sieht es drunter aus. Natürlich auch immer die Trennwand. Das war solche Kenotaphe werden dann eben auch immer in zwei Teile für die Frauen- und die Männerseite gebracht. Ja, dort steht eben ja auch der berühmte Satz über Mimoschee, Atmoschee, Lokamke Moschee, von Mose, eben dem biblischen Mose, bis Mose, Maimonides, Rabbi Moshe ben Maimon, ist keiner aufgestanden wie Mose. Das ist Ähnliches hat man übrigens auch über Rabbi gesagt, dass es zwischen Mose und Rabbi keinen so großen gegeben hat. Ja, das ist der Eingang zum Grab und eben auch ein großer, prächtiger Weg. Also das ist durchaus, und es liegt auch wirklich mitten im Stadtzentrum, von daher gut erreichbar. Wie weit das historisch ist, ist allerdings sehr zweifelhaft. Maimonides hat sich im Land Israel, ich glaube, insgesamt knapp mal ein Jahr befunden, als die Familie, er ist ja geboren in Cordoba, die Familie ist dann nach Marokko geflohen und von dort sind sie dann nach Galiläa gekommen, über Akko, waren aber nur ganz kurz da und sind dann eben nach Fustat, was heute Teil von Kairo gegangen ist. Und dort hat er dann eigentlich seine große Karriere sowohl als Gelehrter als auch als Leibarzt des Sultans gemacht. Und er hat das auch getan, obwohl es ja eigentlich eine Vorschrift gibt, dass man im Heiligen Land leben soll und schon gerade auch, wenn man schon einmal mal da war, ist es dann noch zu verlassen. Aber offensichtlich war er der Meinung, dass in Kairo doch die Gelehrtenatmosphäre besser war zu seiner Zeit. Und es wird dann eben die Legende berichtet, dass man seinen Leichnam auf ein Kamel geladen hat und er dann begraben worden ist, wo das Kamel stehen geblieben ist. Und das soll in Tiberias gewesen sein. Aber ich vermute, Maimonides selber wäre überhaupt nicht glücklich gewesen. Ja, Frau Fricke schreibt, dass sie war in Cordoba und dort ein Foto von Maimonides gemacht hat. Ja, das ist eines der klassischen Darstellungen. Man kann es so schön sehen in ihrer Kachel. Heute ist Cordoba natürlich auch stolz auf diesen großen Sohn der Stadt, wobei ja überhaupt Cordoba eine der Städte in Al-Andalus sind, die wirklich eine jüdische Blüte unter muslimischer Herrschaft vorgebracht haben und sicher noch etwas ist, Zeiten, die lehren können, wie man ja miteinander leben konnte und sich gegenseitig befruchten konnte. Ja, von daher, und es sind auch noch eben auch noch Rabbiner aus dem 17., 18. Jahrhundert, teilweise aus Europa, sind auch noch in Tiberias begraben. Also der Gräberkult in Tiberias blüht, kann man sagen. Und die Stadt ist auch in den letzten Jahrzehnten dadurch immer stärker auch von gerade Ultraorthodoxen bewohnt, die eben nahe dieser heiligen Gräber wohnen wollen, ist in dem Sinne auch wirklich ein Wallfahrtsort dann natürlich zu diesen Gräbern, während die Ausgrabungen des römischen Tiberias eigentlich mehr ja, einem wissenschaftlichen Interesse, könnte man sagen, dienen. Und auch die Stadt Tiberias, die bisher nicht so gut zugänglich eigentlich gemacht hat. Normalerweise würden eigentlich solche Ausgrabungen der israelischen Nationalparkbehörde übergeben. Aber aus irgendeinem Grunde hat man das in Tiberias nicht gemacht. Und ich meine, es ist auch schon einige Jahre durch Corona und Kriege, dass ich das letzte Mal da geführt habe. Aber zumindest so etwa vor 4, 5 Jahren musste man noch anrufen, wenn man denn bitte kommen könnte, um dieses wunderschöne Stadttor zu besichtigen. War nicht so einfach. Denn ansonsten ist es eben wirklich eigentlich eine sehr wichtige neue Ausgrabung, die in gewisser Weise auch Tiberias, könnte man sagen, da hat Herodes Antipas das nachgebaut, was sein Vater Herodes in Caesarea Maritima am Meer gebaut hat, wo ja die große Stadt eben auch mit Amphitheater, mit Theater ist. Das hat eben der Sohn in Tiberias nachgemacht. Ja, sonst noch Anmerkungen? Frau Fichtbauer?
Ja, ich wollte also erzählen, dass vor 2 Jahren Herr Professor Viehweger, der bei der Bischöflichen Akademie referiert hat, und Frau Professor Soniken, die Mitglied oder die Zuhörer gebeten hat, vielleicht nach Tiberias mit dahin zu fliegen. Sie brauchte 20 Personen, um da Ausgrabungen durchzuführen. Ich wäre gerne da mitgeflogen, sagte aber, ich glaube, ich falle da irgendwie eine Leiter runter. Dann habe ich gesagt, ja, dann werde ich also Scherben waschen. Ne? Aber ich habe dann meine Söhne gebeten, oder einen der Söhne, und die waren nicht dazu bereit. Und ich hätte das so gerne gemacht. Ich hätte das denen auch ganz gerne finanziert. Ich habe gesagt, ich werde nur Scherben waschen, ist egal, aber das möchte ich einmal im Leben erleben, so etwas. Und das war Tiberias auch, ja.
Ja, eine Bekannte von mir hat tatsächlich vor etwa 2 Jahren auch in Tiberias mit ausgegraben, sich allerdings dort den Arm gebrochen. Ja, also Tiberias, es gibt auch noch andere Orte im Land, wo man ausgraben kann. Da bestehen durchaus grundsätzlich Möglichkeiten. Auf jeden Fall ist in Tiberias wirklich noch einiges zu machen. Es ist eigentlich schade, dass wirklich, obwohl es ja direkt daneben liegt, die meisten Besuchergruppen eben doch nur Zeit für Kafarnaum haben und die Ausgrabungen von Tiberias viel zu wenig genutzt werden. Aber sie müssten dazu vielleicht auch noch ein bisschen besser hergerichtet werden, dass man sie etwas einfacher besuchen kann. Das würde sicher auch helfen. Ja, beim nächsten Mal kommt eben noch der Anhang der byzantinischen Zeit, wo eben die Wir hatten ja vorhin schon in den Bildern von Kafarnaum gesehen, dass es aus der byzantinischen Zeit sowohl eine Kirche als auch eine Synagoge gibt, wo sich eben die Frage stellt, wie ging das zusammen, in einem Ort beides zu haben? Und gleichzeitig aus Sepphoris und auch aus Chamat Tiberias haben wir Synagogen mit wunderschönen Fußbodenmosaiken, die auch ein offensichtlich feststehendes Programm haben. Da konnte man offensichtlich auch nicht malen, was man Mosaiksteine legen, wie man wollte, sondern das waren feste Themen. Und auch da gibt es von demselben Sef Weiss, von dem wir vorhin den Aufsatz über die Archäologie des 1. Jahrhunderts haben, gibt es auch einen Deutungsversuch, wie man das verstehen kann. Und das wollte ich eben jetzt nicht noch in den paar Minuten, die ich vermutet habe, die uns noch bleiben, sondern dass wir uns das ein bisschen ruhiger ansehen können. Und entweder kommen wir dann nächstes Mal noch zu dem Brunnen Miriams am See Genezareth oder bringen das in das übernächste Mal rein. Es wird uns nichts verloren gehen, sondern nur sozusagen ein bisschen verschoben aufgrund der Masse des Materials. Gut, sind ansonsten noch Anmerkungen sonst? Denke ich, können wir uns auf nächste Woche vertagen, beziehungsweise einige werde ich wohl schon morgen bei unserem Seminar sehen. Und ansonsten dann bis nächsten Montag. Tschüss.